Tendenziell werden nach meiner Einschätzung innovative Arzneimittel in Europa und Deutschland eher teurer werden, jedenfalls nicht billiger, was unser ohnehin belastetes Gesundheitssystem vor weiter große Herausforderungen stellen wird.
PZ Nachgefragt.
Der Podcast für das Apothekenteam.
Herzlich willkommen zu PZ Nachgefragt, dem Podcast der Pharmazeutischen Zeitung. Mein Name ist Professor Theo Dingermann. Ich bin Senior Editor bei der Pharmazeutischen Zeitung und ich spreche heute mit Professor Manfred Schubert-Zillowitz, Mitglied der erweiterten Chefredaktion der PZ und Sprecher des House of Pharma und Healthcare in Frankfurt, über den von der Bundesregierung initiierten Pharma- und Medizintechnikdialog. Wir haben darüber zwar schon in der PZ berichtet, aber es erscheint uns angebracht, dieses Thema ein wenig zu vertiefen, denn hier geht es am Ende des Tages um zwei wichtige Punkte. Einmal um die Bedeutung einer für Deutschland ganz wichtigen Industrie, aber in der Folge auch um unsere Gesundheit, die in einem Maße von hochpotenten Arzneimitteln und komplexen Medizinprodukten abhängig ist, wie wir dies in der breiten Öffentlichkeit viel zu wenig wahrnehmen. Oder im Streit um angeblich knappe Ressourcen oft verdrängen. Aber zunächst einmal guten Morgen, lieber Manfred.
Guten Morgen, lieber Theo.
In meiner Einleitung habe ich erwähnt, dass du der Sprecher des House of Pharma und Healthcare bist. Daher möchte ich, bevor wir in das heutige Thema einsteigen, dich bitten, uns kurz zu erläutern, was das House of Pharma and Healthcare ist und was es für Aufgaben hat.
Sehr gerne. Das House of Pharma ist eine gemeinsame Initiative des Landes Hessen, von Hochschulen, Universitäten und Unternehmen der Gesundheitswirtschaft. Es schärft das Profil des Pharma and Healthcare Standortes Hessen und fördert vor allem die Zusammenarbeit zwischen allen Akteuren der Gesundheits- und Pharmabranche in Deutschland. Konkrete Projekte des House of Pharma and Healthcare sind beispielsweise die Etablierung, und das ist erfolgreich gelungen, eines Pharma-MBAs an der Goethe-Universität auf der Plattform der Goethe Business School, die Gründung eines Fraunhofer-Institutes, das Institut für Translationale Medizin und Pharmakologie, und das House of Pharma and Healthcare veranstaltet auch viele Expertengespräche entlang wichtiger Themen der Wertschöpfungskette von Medizinprodukten und Arzneimitteln. Und das House of Pharma veranstaltet vor allem auch eine sehr attraktive Jahrestagung, zu der alljährlich mehrere hundert Stakeholder eingeladen sind und die auch kommen.
Ja, also das war jetzt wichtig, denn jetzt wird nachvollziehbar, warum dich das Thema Pharma- und Medizintechnik-Dialog so stark interessiert. Mitte November trafen sich also bei Kanzleramtschef Thorsten Frey von der CDU Vertreter von Unternehmen und Verbänden sowie mehreren Bundesministerien, um eine neue Pharma- und Medizintechnikstrategie anzustoßen. Dies war im Koalitionsvertrag der aktuellen Bundesregierung festgelegt worden, um die industrielle Gesundheitswirtschaft, insbesondere die pharmazeutische Industrie und Medizintechnik, als Leitwirtschaft in der Bundesrepublik zu stärken. Manfred, kannst du kurz erläutern, worum es bei diesem ersten Treffen in Berlin ging und wer daran teilgenommen hat?
Die Pharma- und Medizintechnikindustrie ist tatsächlich eine deutsche Schlüsselindustrie, die sich allerdings aktuell mit erheblichen geopolitischen Herausforderungen konfrontiert sieht. Sie ist für Wertschöpfung und Innovation in Deutschland von extrem hoher Bedeutung und gleichzeitig elementar für Versorgungssicherheit und Resilienz des deutschen Gesundheitssystems. Und genau vor diesem Hintergrund möchte die Bundesregierung die Rahmenbedingungen für die Entwicklung und Produktion von Arzneistoffen, Arzneimitteln, Medizinprodukten und insgesamt die Medizinbranche weiter verbessern. Hierzu soll der Pharma- und Medizintechnikdialog nach einer Pause von mehreren Jahren fortgesetzt werden. Im Hinblick auf die Versorgung mit innovativen Arzneimitteln vereint Deutschland nach Einschätzung der Bundesregierung bereits heute eine hohe Rate an Verfügbarkeit und einer schnellen Markteinführung nach Erteilung der Zulassung. So sind in Deutschland 90% der im Zeitraum 2020 bis 2023 zentral zugelassenen neuen Arzneimittel verfügbar, was deutlich über dem EU-Durchschnitt von 46% liegt. Gleichzeitig beträgt die durchschnittliche Wartezeit von der Zulassung bis zur tatsächlichen Verfügbarkeit eines neuen Medikaments in Deutschland nur 128 Tage und liegt damit deutlich unter dem EU-Durchschnitt von 531 Tagen.
Interessant, aber gib uns doch jetzt erst einmal konkretere Informationen zur Auftaktveranstaltung.
Selbstverständlich. An der knapp 90-minütigen Auftaktveranstaltung in Berlin nahmen rund 70 Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Verbänden und Industrie teil. Seitens der Bundesregierung war neben dem Chef des Bundeskanzleramtes, du hast es angesprochen, Thorsten Frey, unter anderem die Bundesforschungsministerin Dorothee Beer von der CSU und auch die Bundesgesundheitsministerin Nina Wacken anwesend. Industrieseitig waren unter anderem die Verbände VFA, BPI, Pharma Deutschland, Pro Generika, aber auch beispielsweise der BDI, VCI und der GKV Spitzenverband sowie mehrere große und mittelständische Unternehmen mit Firmenhauptsitz in Deutschland vertreten.
Und worüber wurde da gesprochen?
Im Rahmen relativ kurzer Wortbeiträge wurden unter anderem angesprochen die Konkurrenzsituation mit den USA. Stichwort Most Favored Nation, ein ganz wichtiges Thema. Die Arbeitsplatzsituation und die Standortattraktivität in Deutschland mit Blick auf Pharmaindustrie und Medizintechnikindustrie. Die Versorgungssicherheit bei Generika, aber auch der Fachkräftemangel. Und die Rahmenbedingungen für den Mittelstand und die drohende Industrieabwanderung. Alle diese Themen wurden thematisiert.
Nun, Most Favored Nation hast du genannt. Was versteht man darunter?
Es geht im Kern um die hohen Arzneimittelpreise in den USA, die die amerikanische Administration, insbesondere der amerikanische Präsident, so nicht mehr dulden möchte. Die Arzneimittelpreise in den USA sollen sich künftig an günstigen Preisen anderer Industrieländer orientieren. Wenn man bedenkt, dass nahezu 2/3 der Gewinne der pharmazeutischen Unternehmen in den USA gemacht werden, kann man sich ausmalen, welche Auswirkungen eine solche fundamentale Neuregelung der Arzneimittelpreise in den USA haben wird. Damit wird das aktuelle Geschäftsmodell von Big Pharma komplett auf den Kopf gestellt. Und natürlich hat das Auswirkungen auch auf die Arzneimittelpreise in Deutschland und in Europa.
Und was erwartest du da?
Tendenziell werden nach meiner Einschätzung innovative Arzneimittel in Europa und Deutschland eher teurer werden, jedenfalls nicht billiger, was unser ohnehin belastetes Gesundheitssystem vor weiter große Herausforderungen stellen wird. Ich erwarte konkret, dass die pharmazeutische Industrie versuchen wird, die Preise vor allem für patentgeschützte Arzneimittel mittel- und langfristig zu erhöhen, um so wieder verlorener Boden in den USA natürlich, wieder zurückzugewinnen.
Nun, bei der Auftaktveranstaltung wurde auch über die Einrichtung von Arbeitsgruppen gesprochen. Was hat es mit diesen Arbeitsgruppen auf sich?
Tatsächlich sollen zeitnah 6 Arbeitsgruppen unter Federführung des Bundesministeriums für Gesundheit mit folgenden Arbeitsschwerpunkten eingerichtet werden. Die Arbeitsgruppe 1 soll sich mit der Versorgung der Bevölkerung in Deutschland mit patentfreien Arzneimitteln beschäftigen, übergeordnete Standortfragen diskutieren, Finanzierung, Versorgungssicherheit und Lieferketten in den Blick nehmen. Die Arbeitsgruppe 2 beschäftigt sich mit dem Thema Digitalisierung, mit Forschung grundsätzlich und Gesundheitsdaten, klinische Forschung unter Einbindung auch der künstlichen Intelligenz. Die dritte Arbeitsgruppe beschäftigt sich mit der europäischen Nutzenbewertung, ein Thema, das sehr wichtig ist, weil die Frage natürlich im Raum steht, sollen wir unsere nationalen Bewertungssysteme aufrechterhalten oder wie verhält sich das zukünftig mit den europäischen Bewertungssystemen? Die Arbeitsgruppe 4 nimmt die Preisbildung und die Erstattung neuer Arzneimittel in den Blick, wohingegen die Arbeitsgruppe 5 sich ganz konkret der Biotechnologie und den entsprechenden Arzneistoffen bzw. Arzneimitteln und deren klinische Prüfung in den Blick nimmt. Und die Arbeitsgruppe 6, ganz wichtig, das Thema Medizintechnik und Medizinprodukte.
Was ist denn der Auftrag für diese Arbeitsgruppen? Was soll am Ende des Tages dabei herauskommen?
Ja, gute Frage. Also ganz klar ist, dass die Erwartungshaltung ist, dass diese Arbeitsgruppen unter Einbindung relevanter Stakeholder konkrete Handlungsempfehlungen für die Bundesregierung erarbeiten. Und als erste Arbeitsziele oder als generelle Arbeitsziele der Arbeitsgruppen wurden definiert: die gemeinsame Analyse der Ist-Situation, Rahmenbedingungen, Marktanalyse, die Identifikation des konkreten Handlungsbedarfs und daraus resultierend sehr konkrete Handlungsempfehlungen und die Festlegung von klaren Zuständigkeiten für die Umsetzung. Wir wollen den Blick nehmen, dass es ein übergeordnetes Ziel der Bundesregierung ist, nämlich die Verknüpfung von Pharma- und Medizintechnikdialog mit der Pharma- und Medizintechnikstrategie. Letztere soll als Gesamtprozess zur Stärkung der industriellen Gesundheitswirtschaft vom Bundeskanzleramt unter Einbindung des Bundesministeriums für Gesundheit, des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie, des Bundesministeriums für Bildung und last but not least des Bundesministeriums für Forschung, Technologie und Raumfahrt initiiert und vorangetrieben werden. Und schließlich soll dieser verknüpfte Gesamtprozess dazu beitragen, die Versorgung mit und die nachhaltige Finanzierung von sowohl innovativen als auch patentfreien generischen Arzneimitteln zu sichern, die Wettbewerbsfähigkeit des Pharma- und Medizintechnikstandortes Deutschlands zu stärken und dabei unter anderem die Digitalisierung und Anwendung künstlicher Intelligenz in der Pharma- und der Medizintechnikindustrie voranzubringen. Es geht auch darum, regulatorische und bürokratische Hürden abzubauen, einen weiteren Anstieg der Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung und damit der Lohnnebenkosten abzufedern und insgesamt für eine nachhaltige Verbesserung der Rahmenbedingungen für Forschung und Entwicklung zu schaffen und gesellschaftliche, ethische sowie wirtschaftliche Interessen unter einen Hut in Einklang zu bringen.
Ja, das klingt ja alles im Grunde genommen sehr vielversprechend. Allerdings bleibt noch zu hoffen, dass die Dinge nicht zerredet werden, sondern vielmehr konkrete und für den Pharma- und Medizintechnikstandort Deutschland förderliche Impulse resultieren. Meine abschließende Frage an dich, Manfred, ist: Gibt es denn einen Punkt, den du bei der Auftaktveranstaltung vermisst hast?
Grundsätzlich bleibt festzuhalten, dass der Prozess angesichts der bestehenden Probleme dringend notwendig ist und er ist, wie ich finde, auch ganz gut aufgesetzt. Allerdings wird es ganz entscheidend darauf ankommen, und du hast es gerade selbst angesprochen, welche konkreten Ergebnisse am Ende auf dem Tisch liegen, die dann auch in die Umsetzung kommen und das hoffentlich noch in dieser Legislaturperiode. Reden alleine hilft niemandem. Gefordert sind konkrete Daten und Maßnahmen zur Stärkung des deutschen Gesundheitswesens und des Pharma- und Medizintechnikstandortes Deutschland. Aber tatsächlich ist mir ein Punkt bei der Auftaktveranstaltung viel zu wenig deutlich angesprochen worden, der aber ganz entscheidend für den Wirtschaftsstandort und Gesundheitsstandort Deutschland ist. Lass mich kurz erläutern, was ich meine. Die Gesundheitswirtschaft in Deutschland ist, und das hat sich nicht erst während der Corona-Pandemie gezeigt, eine der innovativsten Branchen Deutschlands. Wer ihre Lage beschreiben will, muss deshalb das grundsätzliche Innovationsdilemma Deutschlands bei der Entwicklung bahnbrechender Zukunftstechnologien benennen. In der Gesundheitswirtschaft entspringen solche Deep-Tech-Innovationen bevorzugt der Biotechnologie, werden mittelfristig aber auch von künstlicher Intelligenz und sicherlich auch von Quantencomputing befruchtet werden. Was die Ausgaben für Grundlagenforschung betrifft, ist Deutschland Weltspitze. Gar keine Frage. Bezogen auf sein Bruttoinlandsprodukt investiert es prozentual sogar mehr als die USA. In der Zahl wissenschaftlicher Publikationen hält es, pro Kopf berechnet, knapp mit den USA mit, fällt aber schon beim relativen Output erstklassiger Patente deutlich zurück. Erstklassig bezieht sich dabei auf die Zukunftsfähigkeit. Deutschland erscheint nämlich manchmal eher als Weltmarktführer in den Technologien von gestern. Je näher ein potenzielles Entwicklungsprodukt dem Markt kommt, desto weiter öffnet sich die Schere zu den USA. Dort sind die relative unternehmerische Aktivität, die relative Höhe von Finanzierungsrunden vor einem Börsengang und dementsprechend die Zahl erfolgreicher Deep-Tech-Startups sehr viel größer. Und diese allgemeine Translationslücke, auch im Pharma- und Medizintechnikbereich, kennzeichnet speziell auch die Lage der Gesundheitsforschung in Deutschland, wenn wir uns ehrlich machen, wie man das heute auch so oft sagt. Im europäischen Vergleich fahren deutsche Wissenschaftler die meisten biotechnologischen Patente ein, vermögen es aber viel zu selten, ihre Ergebnisse in die klinische Praxis und/oder einen wirtschaftlichen Erfolg zu übersetzen. Verglichen mit anderen Europäern tun sich deutsche Wissenschaftler traditionell noch immer schwer damit, die ökonomischen Chancen ihrer Arbeit aktiv zu ergreifen. Und das hat auch damit zu tun, dass es zu wenige Finanzmittel und Akzeleratoren, Inkubatoren für die Förderung von Ausgründungen gibt. Auch stehen föderale Strukturen einer effektiven Translation oft im Wege. Ebenso wie die Notwendigkeit, sich auf Bundesebene diesbezüglich mit mindestens 3 verschiedenen Ministerien engagieren zu müssen, statt wie in den USA gang und gäbe, nur eine Agentur ansprechen zu können. Ich will allerdings an diesem Punkt festhalten, dass die neu gegründete Bundesagentur für Sprunginnovationen, von der ich sehr viel halte, hier wirklich Abhilfe schaffen kann. Hinzu kommt, das muss auch gesagt werden, dass Deutschland über zu viele dezentrale Biotech-Cluster verfügt, die zu wenig miteinander kooperieren, statt wie andere Länder auf wenige starke Innovationshubs zu setzen. Die Undurchschaubarkeit administrativer Zuständigkeiten und die Fragmentierung des Biotech-Ökosystems trägt dazu bei, ein wenig auch die Investoren abzuschrecken. Abgesehen davon ist die Verfügbarkeit von privatem Venture-Kapital bei Biotech-Startups hierzulande im Vergleich zu den USA oder Israel beispielsweise nach wie vor viel zu gering.
Ja, vielen Dank, lieber Manfred. Auch hinsichtlich der Aspekte, die zumindest derzeit noch über das Kernthema des Pharma- und Medizintechnik-Dialogs hinausgehen. So bemerkenswert diese Initiative ist, so deutlich wurde mir bei meinen Recherchen allerdings auch der Konflikt zwischen Anspruch oder sagen wir Wunschdenken und Wirklichkeit. Während man über eine Stärkung eines zweifelsfrei wichtigen Wirtschaftszweiges in einer Gruppe von Stakeholdern diskutiert, schaut man sehenden Auges zu, wie der hohe Standard der geordneten Verteilung der komplexen Produkte dieser Industrie in die Gesellschaft hinein zerfällt. Ich spreche natürlich von der unglaublichen Vernachlässigung des Systems am Ende der Wertschöpfungskette, den speziellen Abgabestellen von Arzneimitteln und Medizinprodukten in den Apotheken vor Ort. Das fällt für mich unter das Stichwort abgehobene Politik über die Köpfe der Bevölkerung hinweg und wird, da lege ich mich fest, den verantwortlichen Politikerinnen und Politikern dieser ebenso wie früherer Regierungen noch gewaltig auf die Füße fallen. Dabei bedanke ich mich bei Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, fürs Zuhören und bei dir, Manfred, für deine Erläuterungen. Ciao, Manfred.
Ciao, Theo. Vielen Dank.
PZ nachgefragt.
Der Podcast für das Apothekenteam.